Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Ja, moin moin, liebe Zuhörer und Zuschauer im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, Henry Kaiser zu Gast zu haben, der im Rahmen von Zoom als Vertriebsleiter ein wunderbares Konzept erstellt hat, wo er die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr Verantwortung überlässt und auch gemeinsam dafür sorgt, dass sie in die Umsetzung kommen. Also mehr Verantwortung, mehr Mitdenken, mehr proaktivem Denken. Und das spricht mir aus der Seele. Und auch Henry sprach mir aus der Seele. Insofern dürft ihr euch freuen auf diese Episode. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, lieber Henry Kaiser, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil aus zwei Gründen. Einmal A, kennen wir uns noch gar nicht so lange. Das haben wir dem Vertriebsmanagement-Kongress zu verdanken. Und B, habe ich deiner Keynote gelauscht und dachte mir, wow, das ist cool. Da schlägt mein Herz höher, weil der liebe Henry irgendwie scheint ähnlicher Perspektiven zu haben und auch Erkenntnisse und Erfahrungen. Und deswegen freue ich mich total, dass du hier bist und dass wir hier eine knappe halbe Stunde zusammen verbringen.
Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
Ach, und dieser Klang dieses Mikros, I love it. Habe ich ja als Gastgeber sozusagen nicht so oft, weil nicht jeder hat einen Podcast-Ausstattung. Und da kommen wir auch gleich dazu. Du hast tatsächlich auch mal einen Podcast gemacht im Rahmen von Zoom, denn das ist sozusagen deine Heimat. Und ja, vielleicht gib dem Zuschauer und Zuhörer mal einen kurzen Überblick, was so deine Spotlights waren in deiner beruflichen Karriere.
Gerne. Meine Spotlights, ich denke, was jetzt wahrscheinlich am relevantesten ist für unser Gespräch, sind die letzten 10 Jahre. Da war ich zuerst die Nummer 1 physisch im Büro in Amsterdam für Oracle, wo wir einen neuen Vertriebsprozess oder Weg aufgebaut haben für den Mittelstand. Das war früher Channel, also Partner-led Sales. Das haben wir dann in eine hybride bzw. direkt Sales Motion umgebaut. Da war ich, wie gesagt, die erste Person hingezogen. Und als ich gegangen bin, waren wir etwa 450 Leute. Und bin dann rüber gewechselt zu Zoom. Und da war ich Nummer 32 für EMEA, um nochmal so eine Hypergrowth-Phase mitzunehmen, also vor der Pandemie. Und dort habe ich dann zuerst die Dachregion, Benelux, Nordics, Frankreich, Eastern Europe, den überwiegend erstmal Mittelstandsvertrieb mit aufgebaut und dann zuletzt Enterprise, Majors und Commercial, also ich sag mal alles großer Mittelstand bis Enterprise für die Dachregion mit betreut. Genau, aber was spannend ist, was die meisten Leute immer faszinierend finden. Ich bin auch gelernter Koch.
Ah.
Erst studiert, war sehr früh fertig, hatte ein Gap Year gemacht. Also ich war auf einer internationalen Schule, habe ein Gap Year gemacht und war mit 22 fertig mit der Uni in England und Frankreich habe ich studiert. Bin in die Beratung gegangen und habe mir einen Anzug angeschnallt und habe gedacht, ich kann den ganzen Vertrieblern, die da vorne saßen, erzählen, wie das funktioniert. Hat auch gut geklappt, aber die konnten alle was und mir hat da was gefehlt. Nebenbei habe ich Restaurantkritiken geschrieben und habe gesagt, ich muss jetzt nochmal auf die Schulbank. Eigentlich ein Master, aber irgendwas fehlt mir noch, das habe ich irgendwie gespürt. Ich wollte Realität spüren, ich wollte Konsequenz, Handwerk spüren und habe dann nochmal Koch gelernt, nie mit der Ziel, Koch zu werden, aber um ein Handwerk zu lernen. Mhm. Und ich würde sagen, das hat mich auch geschärft und das Fundament gebaut für das, wie ich leite, wie ich ticke, was mir wichtig ist. Das hätte mir keine Uni geben können.
Was hat dich denn da geschärft oder schärfen lassen?
Ich denke, der Grundstein ist, ich habe das auch in der Keynote gesagt, ich habe immer noch die vom Lehrherrn, das Echo im Kopf, dass man Disziplin, Präzision und Wiederholung braucht. Mhm. Was sozusagen natürlich, wenn du im Prozess bist, in einer Küche, wenn du etwas produzierst, tust. Aber ich denke, es gibt viele Parallelen, die sich auch im Vertrieb wiederfinden. Da ist eine gewisse Mechanik und die muss man einfach, ja, die muss man aufbauen, da muss man dranbleiben. Und manchmal verschneidet man sich in der Küche, da muss man es neu machen. Und dasselbe ist beim Vertrieb. Manchmal läuft man in die falsche Richtung und dann muss man es halt nochmal neu machen, aber das ist okay. Das gehört halt dazu.
Und nochmal zu dem Koch, weil ich finde das auch sehr, also Essen tue ich für mein Leben gerne. Und B, mag ich das auch, also ich mag auch gerne kreieren und kochen, sofern ich dann die Muße habe, ne? Also die brauche ich schon irgendwie dazu, aber da mag ich auch gerne so mit der Liebe zum Detail zu sein, weil oftmals ist ja das Auge einfach mit und selbst manchmal schmeckt es vielleicht gar nicht so, aber das Auge ist mit und dann denkst du, es schmeckt. Aber also sollte irgendwie beides ja irgendwie stimmig sein, aber das finde ich sehr inspirierend, diese Tätigkeit auch. Aber ich stelle mir so als Koch die größte Herausforderung so in der Küche ist ja einfach dieses Timing wahrscheinlich und ja, wie im Grunde Präzision auch, glaube ich, ne? Oder ist was war deine größte Herausforderung, was war challenging in der Zeit?
Ich glaube nicht, challenging ist das Wichtige oder die richtige Frage, sondern was bringt eine Küche dahin auf einem, also wir haben ehemaligen Sterneniveau Koch gehabt. Ich habe bei der Landesbank gelernt, wo ein ehemaliger Sternekoch war. Kein öffentliches Lokal, wir haben ein ganz kleines Team, sehr exklusiv, jeden Tag was anderes, aber halt auf einem unglaublichen Level. Und die Frage ist viel eher, wie kriegt man es hin, diese Exzellenz hinzubekommen und das wiederholt und das konstant mit einer Verlässlichkeit. Und das kommt nicht durch Kreativität, das kommt durch Handwerk. Und auch da die Parallelen zu ziehen. Mein Herr hat immer gesagt, 95% ist Handwerk, 5% ist Kreativität oder Kunst. Dem kannst du dich ertüchtigen, wenn du die andere zu 100% beherrschst, aber das kannst du erst nach der Ausbildung machen. Und ich denke, da ist ein Funke Wahrheit dabei. Ich weiß nicht, ob es 95 und 5 ist im Vertrieb. Da ist Soft Skills, würde ich alles als Kunst mit reinfließen lassen. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen überwiegender als 5%. Aber es geht in die Richtung. Und die Frage ist, welche Punkte sind relevant, um es hinzubekommen? Und das ist die Vorbereitung. Also das Mise en Place. Ist es vorbereitet, so dass du agieren kannst, wenn es losgeht? Mhm. Und dann geht es wirklich darum, klar, jeder Handgriff muss sitzen, aber er kann ja erst sitzen, wenn du die Vorbereitung gemacht hast. Und dieses Improvisierte, und das sieht man ja im Vertrieb bei uns Mundwerkern, hat immer jemand gesagt, wenn man unterwegs ist, ist die Frage, wie viel kannst du kaschieren, ohne vorbereitet zu sein? Und es schlägt nichts, die gute Vorbereitung.
Und dass
es am Ende nicht so aussieht, dass es nie vorbereitet war, sondern eine Selbstverständlichkeit ist. Aber das ist ja überall so.
Cool. Und da fällt mir jetzt gerade die Brücke ein zu dem Wort, was du auch gebraucht hast. Es beginnt aber ja letztendlich nochmal einen Schritt davor, nämlich mit Haltung.
Genau.
Ne? Also was habe ich eigentlich, also was habe ich für einen Anspruch, was habe ich für eine Haltung, was für eine Art von, ich sag mal, Ehrgeiz, Ziel. Du hast so schön gesagt, um da mal rein zu jumpen, du hast es The Vital View genannt, Verantwortung durch Reduktion. Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde ganz gerne eigentlich in diese Stichworte Ziel, Maß, Verhalten gehen, weil das ist das A und O. Ne? Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, wenn ich nicht weiß und das nicht messe, und mich dementsprechend verhalte, dann ist das alles für die Katz, wenn du so willst. Und bei diesem Verhalten, beziehungsweise wie komme ich ins Handeln, das ist, glaube ich, eines der größten Stellschrauben, die ich seit 15 Jahren oder über 15 Jahren im Vertrieb eben wahrnehme, dass wir schnacken halt viel, aber wie machen wir es persönlich genau? Ja. Und wie kommen wir in die Umsetzung? Und wie kann ich wirklich durch Selbstführung dahin kommen, dass ich auch Lust und Spaß daran habe, das umzusetzen, es nicht nur aus der Disziplinnummer zu sehen. Ne? Also jetzt habe ich vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber du hast bestimmt deine Worte auch noch dazu, wie du das jetzt beschreiben musst, die The Vital View.
Ja, vielleicht ein Wort noch zur Haltung, denke ich, ist elementar wichtig. Und dann erzähle ich gleich, die weitere View, wie wir darauf gekommen sind und wie das bemessen wird. Ich habe in der Rede ja auch damit angefangen, jetzt beim Vertriebsmanagement-Kongress, dass mein Lehrherr dort war und er hatte die perfekt gestärkte weiße Kochjacke, maßgeschneidert mit stoffüberzogenen Knöpfen. Und das ist ja nicht einfach nur, weil es schön ist, sondern es ist, weil es wichtig ist. Wenn man Exzellenz sein möchte, wo fängt das an und wo hört es auf? Und es gibt dann, das ist eine Frage von Haltung. Ich bin es mir wichtig und wert, das so zu machen. Ich erlaube mir das so, weil ich weiß, es macht einen Unterschied. Und der Unterschied ist halt erst in den obersten Prozent zu merken. Aber da musst du erstmal hinkommen. Und bei den Vital Few, das ist entstanden, weil wir, als wir remote gegangen sind bei Zoom, wir die große Frage hatten, wie kriegen wir es hin, dass wir unseren Mitarbeitern Verantwortung geben und auch spüren lassen, dass sie dafür selbst Verantwortung sind, also selbst diese Haltung tragen. Und wir haben das so übersetzt, dass wir gesagt haben, wir geben erstmal jedem einen Tag frei am Anfang des Quartals, also viermal im Jahr einen Tag, und das ist ein Denktag. Und wir haben angefangen, weil wir die Geschichte gehört haben, da geht ein Mann in den Wald und schlägt Bäume und ein anderer auch. Jeder kennt die Geschichte, hat sie 15 Mal bei Vertriebsseminaren gehört. Der eine geht mittags eine Stunde Pause machen, kommt wieder und schafft trotzdem mehr. Und warum ist das? Weil er in der Zeit die Axt schärft. Und wir haben gesagt, wie schaffen wir es, dass die Leute die Axt schärfen? Und das geht halt bei uns durch Denken, sich tief reindenken und die Sachen dann überlegen, was macht einen Unterschied? Wie kriege ich diese Nadel bewegt ins Positive nach dem Pareto-System? 80-20, 80% erzeugt 20% tun erzeugt 80% Wirkung. Also wie kriegen wir da 23% hin, und dann ist das ja exponentiell. Und das haben wir durch Reduktion geschafft und haben gesagt, wir müssen es hinbekommen, dass jeder maximal 3 Themen hat, an denen er arbeitet im Quartal. Natürlich, die Company-Sachen stehen nicht zur Debatte, aber sozusagen, was ist der Fokus, den man sich setzt? Beispielsweise im Vertrieb sind es dann Sachen, wir haben einem bestimmten Kundensegment, die ist noch nicht richtig ausgebildet zu einer bestimmten Softwarefunktion, die wir haben, die einen wirklichen Mehrwert bringt. Wie kriegen wir das hin, dass wir dort eine andere Adoption Rate bekommen? Adoption Rate, also eine höhere Nutzung bei unseren Kunden. Wenn diese Nutzung da ist, dann sehen sie den Mehrwert und können mehr und werden auch mehr kaufen. Also solche Gedenkketten zu erzeugen. Okay, das bedeutet, wir müssen, also wenn das Ziel ist, wir müssen unsere Kunden schulen, dann ist das Maß, wie viele Schulungen bekomme ich jetzt hin oder welche Kunden kann ich selektieren, bei denen ich tief reingehe und dort die Nutzung von 1% auf 2% hinbekomme, was auch immer die Zahl ist. Und dann das Verhalten, was muss ich tun, um überhaupt dahin zu kommen? Und da fangen ja viele an und sagen, ja, wir müssen irgendwie eine bestimmte Taktung an Telefonaten, eine bestimmte Taktung an Kundentermin vor Ort haben oder was auch immer es ist. Das ist ja auch alles richtig, nur was muss dann passieren? Also nur einen Kontakt zu haben ist 2010 wahrscheinlich. Hat das heutzutage durch die Automatisierung hat jeder ständig Kontakt und viel zu viel. Also was ist denn eigentlich ein guter Kontakt und wie kommt dort Qualität rein? Und das dann reinzukommen. Und ich persönlich bin kein großer Freund von täglichen Zielen, sondern wöchentlichen Zielen. Ich kenne das vom Laufen. Ich trainiere gerade für einen Marathon. Aber ich habe immer gesagt, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte 10 Kilometer am Tag laufen, dann sind das 70 Kilometer am Tag. Dann bin ich einen Tag beim Kunden, da schaffe ich es nicht. Dann bin ich einen Tag, irgendwie ist man unterwegs und schafft es auch nicht. Und dann sind es halt nur noch 50 Kilometer. Und im Kopf sagst du dir, ich bin jeden Tag 10 gelaufen, aber bist du nicht, du bist 50 gelaufen. Und das in einer Vertriebsmannschaft, die 20, 30, 50 Mann stark ist, das ist ein richtiger Unterschied. Also was ist ein wöchentliches Ziel, was einen Unterschied macht? Und gibt den Leuten die Verantwortung, das selbst zu planen, zu sagen, ich laufe am ersten Tag 20, weil ich am nächsten Tag weg bin. Oder was auch immer es ist. Und das nächste ist, bei dieser Übertragung der Verantwortung kommt man ja in dieses Selbstbestimmungsfeld rein, wo man sagt, das ist für mich wichtig, ich habe das Ziel, achte ich als sinnvoll und ich habe eine Selbstbestimmung darüber. Und das macht etwas mit einem. Und wenn man das gut managt und nicht nur durch KPIs, dann ist meine Erfahrung, sieht man wirklich große Wirkung daraus erzielen oder entstehen.
Ich finde es mega, genau. Also du sprichst mir aus der Seele sozusagen. Was ich teilweise feststelle, ist, dass Mitarbeiter so ein bisschen die Herausforderung haben, ich sag mal, auch Kleinigkeiten anzuerkennen. Und welche Kleinigkeiten, um sie ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen, sich selber wertzuschätzen, um einfach auch Kleines dann zu überwachen. Mhm. Und da würde mich nochmal interessieren, wie war die Kreation? Hat wirklich jeder selber oder brauchte es einen Raum für auch gegenseitige Inspiration, dass sie sozusagen auf ihre Themen auch gekommen sind? Weil du denkst ja in deiner Landkarte und manchmal schaffst du es nicht, etwas Neues zu finden. Manche schaffen es, lange genug oder ich sage jetzt mal geduldig genug und manche brauchen einfach Impulse von außen, dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man rankommt. Ja. Aber wie ist es so deine Erfahrung, wie man dann als Mitarbeiter da zu seinem Plan, zu seinem Weg gekommen ist? A, und gerne auch sozusagen würde mich nochmal interessieren, was ist denn so für Kleinigkeiten waren? Also was waren die Stellschrauben, was war Best Practice sozusagen?
Ja, man braucht den Raum gemeinsam. Also das ist gemeinsam geschärft, sage ich jetzt mal. Und es funktioniert auch nicht, wenn man es einmal oder zweimal macht. Das muss sozusagen eine gelebte Kultur sein. Und man, natürlich ist es so, dass der eine es mehr annimmt als der andere. Das gehört auch dazu. Das ist halt menschlich.
Die Wahrheit.
Überall. Aber mit gutem Beispiel voran ist immer die Devise. Wir haben... Jeder kennt das QBR, das Quarterly Business Review, wo man dann am Ende des Quartals schon die ganzen Zahlen zusammenpackt und fängt an, sich darüber Gedanken zu machen, welches Narrativ erzähle ich eigentlich nächstes Quartal und wo lasse ich alle Leute hinschauen. Und das ist ja eine geführte Weg durch die Zahlen, normalerweise mit Sales Ops. Und wir haben gesagt, das ist gut auf Vertriebler-Ebene. Ändern wir das, wir machen nicht ein QBR und holen dann das ist dann immer so diese, gehst du hin und das hast du falsch gemacht, das hast du und das hast du richtig gemacht, bum, 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 sondern eher zu sagen, hey, wir machen nicht ein Review draus, sondern wir machen ein Learning draus. Also wir ändern, wie wir das betrachten. Und wir nennen das Quarterly Business Learning, das QBL. Und das ist immer am Freitag nach den ersten zwei Wochen gewesen vom Quartal. Das heißt, die ersten zwei Wochen nachdenken, dann das QBL. Und dort geht es darum, dass jeder ein Format vorbereitet, was sich jeder, wie bei Amazon. Bei Amazon ist es ja so, dass man nicht die Sachen präsentiert, sondern man muss sich Gedanken machen, das runterschreiben. Und hat dann seine DIN A4-Seite oder was auch immer es ist dann, um zu erklären, was man tut, wie man es tut und was es für einen Input hat. Also sozusagen seinen Kopf angestrengt hat, das zu erzeugen. Teilt das mit der Gruppe. Wir haben dann ein Format vorgegeben, relativ high level. Also jetzt nicht so sehr in der Tiefe, wie das bei Amazon gemacht hat. Aber wir hatten einen ehemaligen Amazon-Kollegen, der hat das als Idee mitgebracht. Und man liest sich ein und man kommt vorbereitet in dieses QBL. Und man weiß, was die anderen gemacht haben. Und man schreibt dann seine Fragen dazu auf. Mhm. Und es geht nicht darum, dass die Person, wenn ich da sitze als Henry und sage, so, das und das und das habe ich alles gemacht, bin ich nicht toll, dann kann ich das Narrativ ja ändern. Wenn ich mir das aufschreiben muss, dann kann ich es trotzdem steuern, aber ich kann meine Interpretation dazu geben. Und wenn jetzt jeder seine Fragen nur mitbringt, dann brauche ich gar nicht präsentieren, sondern kann einfach dazu gefragt werden. Das ist ein bisschen Amazon-Style anscheinend. Also ich habe nicht bei Amazon gearbeitet, aber der ehemalige Kollege meinte, das war so ein bisschen die Kultur dort. Und das war toll, weil man geht halt rein und das Learning ist für die anderen. Mhm. Also wenn ich halt reingehe und präsentiere meine Zahlen habe ich, die Arbeit habe ich schon gemacht, ich brauche das nicht mehr präsentieren. Ich weiß die Zahlen. Aber wenn die anderen Leute mich fragen, um aus meinen Sachen zu lernen, dann hat das Gold. Das ist toll.
Und sag mir nochmal, also lässt sich diese Struktur teilen? Also im Sinne von, Beispielsweise, ich versuche mich mal in den Mitarbeiter rein zu versetzen. Das heißt, ich habe dann halt mir das letzte Quartal vor Augen gemacht und habe dann runtergeschrieben, nach welchen Parametern. Also was habe ich erreicht, wie habe ich es erreicht und was sind die Learnings für meine Kollegen? Oder?
Also du gehst sozusagen machst deinen Tag, gehst du raus und machst darüber Gedanken, schaust dir das letzte Quartal an, sagst, welche Aktivitäten habe ich dort gemacht, war das sinnvoll, hat mich das nach vorne gebracht? Beispiele waren, Leute haben gesagt, jemand war da, hat gesagt, er weiß, wenn er persönlich die Leute zusammenbringt, ist das der größte Hebel. Also Kunden lernen von Kunden und hat so Mini-Dinners organisiert. Dann sind da irgendwie 8 Kunden gewesen, mit denen er gemeinsam unterwegs war, hat eine Person was beitragen lassen und dadurch hat er erstmal die persönliche Bindung aufgebracht. Er hat eine Art von Community-Gedanken erschaffen, dass die Leute sich austauschen konnten und dann kommen auch immer mehr Leute dazu. Das sind so Themen, okay, das funktioniert. Okay, hat das funktioniert? Ja, hat funktioniert bei ihm. Lässt sich das wiederholen? Dann funktioniert es vielleicht in Berlin, aber es funktioniert nicht in Marburg. Es ist halt unterschiedliche, da muss man halt das adaptieren. Ich finde das immer wichtig, dass man den Mitarbeitern einen gewissen Freiraum lässt, das zu gestalten. Und wir haben ja der Grundgedanke ist ja durch die Reduktion. Also man kann nicht alles machen und auf jeder Hochzeit tanzen. Und macht es, muss sich dann dieser Kollege darüber Gedanken machen, macht es mehr Sinn, mich um 8 Kunden zu kümmern in diesem Quartal oder macht es mehr Sinn, mich um 100 potenzielle neue Kunden zu kümmern? Das ist auch immer ein bisschen abhängig von dem, wie sieht die Pipeline aus? Ist das, wie ready ist das Produkt, was ich dort positionieren möchte? Ist vielleicht ein Competitor, jemand anders in der Geografie oder in der Sparte, in der ich jetzt bin, sehr aktiv. Was macht der? Also dann die Nuancen herauszufinden und zu sagen, okay, wie kann ich mich differenzieren? Wie kriege ich das hin? Und das sind dann die Sachen, die dann dadurch hinziehen. Also klassische Sachen, Weihnachtszeit, Weihnachtskarten. Ich bin Freund davon, die Sachen per Hand zu schreiben, rauszuschicken. Ich finde, das ist das beste Marketing, was man machen kann. Das ist eine persönliche Outreach. Und zwar nicht eine E-Mail, was alle machen, sondern was geschrieben ist, eine Postkarte.
Ja, und dann ist es ja so, dass du, also diese Messbarkeit finde ich dann auch immer so eine kleine Herausforderung, ne? Weil ich sage mal, du kannst ja so manche Sachen, wie zum Beispiel jetzt Weihnachtskarte, kannst du, also dann hast du Beziehungen aufgebaut, ja, hast du das für die Beziehung getan in dem Sinne, aber was kommt da hinten bei rum, ist ja dann nicht wirklich in Zahlen messbar. Wie habt ihr die Messbarkeit geweitet im Sinne von, habt ihr das auch irgendwie geclustert vielleicht nach, ich sag jetzt mal, was hat Umsatz oder wirklich auch einen finanziellen Mehrwert gebracht oder was hat irgendwie die Beziehung gestärkt oder was hat, ich sag mal, das Netzwerk gestärkt? Habt ihr da so Themencluster gehabt?
Ja und nein. Also wir haben uns natürlich die Zahlen angeschaut, besonders in der Führungsebene geguckt, was schaut. Es gibt ein tolles Buch, The Score Takes Care of Itself. Dafür braucht man Mut. wenn man davon überzeugt ist, das Richtige zu tun, dann wird es auch das Richtige sein. Das ist dann.
I love it. Warte mal, sag nochmal. Das ist wichtig für die Zuhörer, Zuschauer.
Ja, wenn man bereit ist, das Richtige zu tun, dann wird auch das Richtige dabei rauskommen am Ende. Also the score takes care of itself. Das ist nicht falsch, wenn man das Richtige tut.
Schöner Satz.
Manchmal ist es aber auch nicht immer das Richtige, was manchmal ist der Vertrieb ist und bleibt, da ist immer ein Funke richtiger Zeit, richtige Aktivität zum richtigen Ort. Das ist ein Quintchen Glück gehört dazu, aber nächster Spruch, luck favors the prepared. also jemand hat mich mal gefragt, was ist, der hat dann in einem ganz Standardunternehmen, sag ich mal, größerer Mittelstand. Und dann haben wir gesagt, ja, aber habt ihr nicht immer das Gefühl, ihr seid Glücksritter im Vertrieb? Es ist eine gewisse Asymmetrie von Glück, die man sich setzen muss. Also wo ist die Baseline, die man haben muss? Und wie kriege ich es hin, diesen Glückfaktor, wenn man den jetzt Glücksfaktor nennen muss, ich glaube, da ist mehr kontrollierbar als Glück. Aber wie setze ich mich in eine Position, dass ich den Glück überhaupt haben kann?
Super schön, weil ich glaube auch, dass da sind wir wieder bei diesem Ziel. Also wenn du erstmal klar hast, hey, was will ich eigentlich wirklich, also was macht für mich Sinn? Also wovon bin ich überzeugt? Wo springt mein Herz höher? Wo fühle ich mich auch richtig? Also dass ich Dinge mal ausprobiere. Ist das einfach Gold wert, um überhaupt mal loszugehen und irgendwie seine eigene Struktur zu entwickeln und dann wachsam zu sein, links und rechts, die Blumen am Wegesrand zu sehen, sage ich ganz gerne, um diese auch mitzunehmen oder vielleicht auch mal aus meinem Paket etwas wieder rauszulegen, weil es nicht gefruchtet hat und mir auch keinen Spaß macht. Ja. Das ist Vertrieb aus meiner Sicht. Und das finde ich total schön, weil es einfach so, also dieses Bild, weil es so, genau wie du sagst, diese Eigenverantwortung stärkt. Ich mache mich auf den Weg, aber ich brauche diesen Driver, sich auf den Weg zu machen. Und dann ist wieder so die Frage, so was ist mein Driver? Wozu habe ich Lust? Wo, ne, man darf es sich schön machen, man darf auch Spaß dabei haben, aber wichtig ist, dass man sich auf den Weg macht und dann konsequent so guckt, auch reflektiert, was hat jetzt funktioniert und was nicht, und dranbleiben ist dann halt das Thema. Also so würde ich das jetzt mal.
Auf der einen Seite dranbleiben und seinen eigenen Weg damit zu finden. Und wichtig ist, dass man es halt erklären kann. Deswegen dieser Messbarkeit ist ja nicht für einen selbst nur, sondern auch zu sagen, pass auf, wenn mich jemand fragt, dann kann ich dem sagen, was ich tue. Und ich sage, das ist das Richtige zu tun. Und dahinter stehe ich und ich kann das belegen. Das muss nicht über die letzte Kommastelle perfekt sein, weil dann machen alle am Ende dasselbe. Sondern die Frage ist, wie drehe ich es so, dass ich das Richtige tue? Mhm. Und das ist schwierig und das ist auch dynamisch. Wenn auf einmal eine Security-Thematik auf dem Markt kursiert oder da gibt's dann irgendwie, da passieren ja die verrücktesten Sachen. Auf einmal wurde da ein großer Competitor, gab's einen riesen Data Leak. Ja, das passiert halt. War nicht bei uns, aber wie agiert man?
Und ich glaube, was auch total wichtig ist, dass dieses gemeinsame Commitment, dass wir uns auf den Weg machen und dass wir allesamt auch irgendwie wertschätzen zu dem, was sie machen. Also diese sogenannte psychologische Sicherheit, schaffe ich einen Raum, wirklich auch gemeinsam zu wollen, gemeinsam anzuerkennen, das ist jetzt unser System, seid ihr alle damit dabei, irgendwie auch sie mitzunehmen, wie können wir es vielleicht noch verfeinern, gibt es noch ein paar Ideen, und dann irgendwie sie auf den Weg zu begeben und dann aber auch wertschätzend mit den Ergebnissen umgehen, weil das ist natürlich ein verletzlicher Raum, wenn ich mich teilen darf weil ich finde, es auch dieses Wertesystem, was wir selber ja in uns tragen, pro Person und dann in der Gemeinschaft, ist ja riesig. Das ist ja oftmals das, was uns eigentlich davon da abhält, Dinge zu machen oder zu tun oder nicht zu tun und auch zu teilen oder nicht zu teilen, weil man Angst hat, man blamiert sich, was auch immer dahinter steckt, durch Schule irgendwie auch sehr stark geprägt etc. Und das finde ich halt nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Wie hast du da noch einen Erfahrungswert oder eine Beschreibung, wie ihr das angegangen seid? Also gerade wenn man sich da teilt?
Ja, ganz lustig eigentlich, dass du das in der Form ansprichst, weil ich hatte einen Mitarbeiter und der hat gesagt, ja, wir sehen uns ja nicht mehr und wie kriegen wir das hin, dass wir mehr übereinander herausfinden? Und der hat das dann initiiert am Anfang, dass wir vor diesem QBL jeder eine Art Review macht, aber es sollte nicht es sollte auch Business sein, also sozusagen Personal, Professional, Business, man konnte so ein bisschen aussehen. Es war mehr so eine Art Collage. Jeder hatte so eine Slide gehabt und hat gesagt, hey, das war das letzte Quartal von mir. Und das erste waren dann halt irgendwelche Screenshots vom CRM, irgendwelche Achievement Rates, bis das dann geändert wurde. Und irgendjemand hat dann rein ein Bild gepackt von, ja, mein Sohn hat irgendwas im Kampfsport oder irgendwas gewonnen oder so. Ah, okay, super. Und das hat sich dann entwickelt. Und auf einmal kam halt irgendwie, ja, ich bin den Marathon gelaufen. Ich war dort im Urlaub und das ist hier großes Familientreffen und hat dann irgendwie ein, zwei Fotos mit reingepackt. Manche öffnen sich mehr als andere und es ist nicht jedermanns Sache. Aber es zeigt den runden Menschen. Und dann verliert man auf einmal diesen Gedanke, also es schafft erstmal Verbindung. und Vertrauen. Und das war, ich sag mal, das ist jetzt freiwilligen Basis, sage ich jetzt mal, was war ein Teil. Wir hatten einen, da erinnere ich mich noch dran, beim ersten Mal war dann irgendwie ein Bild mit einer Zahl drauf. Die Person war auch gehobeneren Alters. Und im zweiten, also 3 Monate später beim nächsten, war dann auf einmal ein Bild aus dem Sportstudio und sowas dabei. Und ich so, okay, die Leute nehmen es an und andere finden das super und sprechen dann gegenseitig zu. Und das schafft ja Gemeinschaft. Also jeder ist ja auf gewissen Seite steht für sich. Also ist auch mal die Frage, was ist ein Team? Ja, also ein Team, ein Ruderteam ist was anderes als ein Team, wenn man Boxer ist oder Leichtathlet. Mhm. Man hat dann auch ein Team, aber jeder steht für sich. Und welche Rolle haben die Leute, die sie gemeinsam einnehmen? Und das ist entscheidend zu verstehen, welche Art von Team man ist. Weil ein Fußballteam ist man im Vertrieb nicht. Da gibt es nicht den Libero und so, das ist dann vielleicht das Extended Team, aber am Ende ist man dafür da, den Umsatz reinzubringen. Und das muss man sehen und gucken, welche Leute man um sich herum braucht.
Ja, spannend. Also das heißt, die Essenz ist, dass du sagst, wie schaffe ich den Raum dafür, geht auch eben über Beziehung und über Privat, also Teilen privater Dinge.
Also freiwillig das, was er möchte, ne? Ich würde jetzt nicht sagen.
Ja, nee.
Also, und genau. Ich glaube auch immer, es ist eine Frage, wie weit das zum Unternehmen passt. Und da sind so viele Nuancen dabei. Mhm. Das bedarf halt dann ein Management-Stil, der das ermöglicht oder auch eine Kultur von Leuten, die dem mitgehen möchten. Aber das ist etwas, was ich ja auch in der Präsentation angesprochen hatte beim Vertriebsmanagement-Kongress. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Vertriebsleiter haben, ist diesen Raum zu schaffen. Raum zu schaffen für das, was wirklich ist und wirklich wichtig ist und entscheidend ist. Und gehe ich zur Arbeit und fühle mich gut, weil ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass es die Leute interessiert und ich mich gewertschätzt fühle, dann bin ich auch bereit, das zu leisten, was ich kann. Mhm. Und das ist eigentlich, und das ist für mich entscheidend wichtig, also den Raum zu schaffen.
Cool. Das ist auch ein schöne Abrundung jetzt. Obwohl es mir in der Seele wehtut, weil am liebsten würde ich mich noch 3 Stunden mit dir unterhalten. Henry, vielen, vielen Dank für deine Inspiration. Es war mir eine Freude. Freue mich, wenn wir nochmal eine weitere Gelegenheit schaffen oder kriegen oder bekommen, da uns noch tiefer zu auszutauschen, weil das ist wirklich, ich glaube, das Thema Mensch, die Psychologie, diese Komplexität, die wir schon mitbringen, die so ein bisschen mehr zu berücksichtigen in dem Konstrukt des Vertriebes, finde ich eine sehr spannende Herangehensweise, weil ich glaube, das machen wir noch zu wenig. Denn es beginnt alles bei uns selber. Und da spielt eben Haltung und auch das Kennen, Bewusstsein seiner eigenen selbst eine große Rolle. Und insofern fand ich das jetzt schön, was du da auch für eine neue Perspektive mal reingebracht hast. Herzlichen Dank dafür. Und dann lass uns weiter im Kontakt bleiben und die gerne noch diesen Buch-Link, den nehmen wir gerne noch mit und zeigen wir in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag.
Danke.
Und weiterhin viel Erfolg.
Danke, hat großen Spaß gemacht.
Für mich auch, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss.